Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Hallo Axel, wie ist die Lage?
Ja Jens, stell dir mal vor, du ernährst dich perfekt, treibst Sport, Blutdruck stimmt, Cholesterinwerte sind auch soweit in Ordnung, alles im grünen Bereich und plötzlich, so ungefähr Mitte 40, erleidest du überraschend einen Herzinfarkt. Wie kann das sein? Und der Grund dafür ist Lipoprotein A. Und zwar ist das ein ganzheitlicher genetischer Blutmarker und das, was ich gerade beschrieben habe, das betrifft jeden fünften Menschen. Und dieser Lipoprotein A-Blutmarker, der bleibt bei Standardblutbildern völlig unentdeckt und er erhöht das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle drastisch. Und das Kuriose, weder Sport noch die ganz üblichen Cholesterinsenker können diesen Wert nennenswert verändern. Oder? Fragezeichen. Das bedeutet also, dass du deinem Schicksal hilflos ausgeliefert bist? Fragezeichen. Absolute Fehleinschätzung. Denn heute erfahrt ihr, warum eure Gene keineswegs euer Schicksal bestimmen und mit welchen unterschätzten Ernährungstricks ihr das Risiko gezielt auch ausbremsen könnt. Lasst uns loslegen. Jens, was ist eigentlich Lipoprotein A? Ich habe gerade gesagt, plötzlich kriegt man einen Herzinfarkt und das liegt irgendwie am Lipoprotein A. Wie kann das sein?
Ja, wir haben ja schon einige Folgen zu Cholesterin gemacht. Ich denke, die Basics müssen wir jetzt hier nicht wiederholen. Aber vielleicht nochmal so als Einstieg. Ne? Wir haben ja das lausige Densolipoprotein und das hilfreiche, also das HDL und das LDL. Und letztendlich sind das ja Transporttaxis. Und wenn wir mal vielleicht bei diesem Bild bleiben, ja, die einen Transporttaxis bringen Leute zum Hotel und holen Leute vom Hotel sozusagen wieder ab. Und um das nochmal deutlich zu machen, die LDLs sind die, die Leute zum Hotel bringen oder ich habe eigentlich immer ein anderes Bild im Kopf, nämlich Baumaterial zur Baustelle bringen. Das ist vielleicht das bessere Bild. Und wenn es auf der Baustelle nicht viel Schrott, Schutt oder was auch immer gibt, was abtransportiert werden muss, dann braucht man eben auch nicht so viel recyceln. Und das sind dann die HDLs, die dann wieder zur Leber zurücklaufen und dann dort ja, Dinge wieder ablagern, wo dann eben ja neue LDLs ja auch wieder gebaut werden. Und das ist vielleicht auch mal der wichtigste Hinweis. Wir bilden ja Cholesterin selber. Ja, und das haben wir ja auch schon in einer Cholesterinsendung mal klar gemacht, dass der Einfluss von Ernährung, Nahrungskolesterin natürlich sehr, sehr gering ist. Und unsere Leber das auch immer wieder ausgleicht. Das heißt, wenn wir mehr Cholesterin über die Nahrung aufnehmen, produziert die Leber eben weniger. Und wenn wir im Körper aber Entzündungen haben, wenn wir im Körper viele Baustellen haben, um in diesem Bild zu bleiben, dann erhöht sich natürlich auch die Notwendigkeit für Baustoffe. Also erhöht sich auch die Notwendigkeit eben für Cholesterin. Gerade eben für LDL-Cholesterin. Und LDL-Cholesterin, das sogenannte lausige Cholesterin, ist erstmal gar nicht so lausig, wie man denkt. Denn es ist erstmal eine relativ neutrale Substanz, ein Blutfettpartikel, was eben eine Transportfunktion hat. Und deswegen teilen wir sie ja auch ein in HDL- und Non-HDL-Fraktionen. Non-HDL-Fraktionen sind eben alle, die nicht HDL sind. HDL, das hilfreiche, hat so ein bisschen die Fähigkeit, eben auch zum Beispiel nicht die Plaques wieder aufzulösen, also atherosklerotische Plaques, aber es hat so die Funktion, auch oxidierte LDLs wieder an sich zu binden und dann zu recyceln. Es ist also, wenn man so will, wie so eine Art Staubsauger unterwegs. Und wenn wir jetzt Sport treiben, du bist ja Marathonläufer, dann erhöhen sich natürlich auch die HDLs, was wiederum eben einen positiven kardiovaskulären Mechanismus hat. So, und jetzt gibt es so ein paar Unterfraktionen und das Lipoprotein klein a ist sozusagen ein LDL-Taxi mit einem Anhang. Also der hängt zum Beispiel ein Wohnwagen dran. Oder es hängt irgendwie ein Trailer für Mountainbikes dran. Oder so muss man sich das vorstellen. Es sind alles die gleichen Taxis, wie wir das von New York kennen. Ja, diese Cabs, ja, die haben alle die gleiche Farbe. So, aber es gibt eben ein paar, die sind anders. Die haben dann vielleicht noch hinten einen Trailer für zwei Fahrräder. So, in diesem Bild zu bleiben. Und das ist eben LPA. Das ist eben ein LDL-C, also ein Lipoprotein-Cholesterin mit einem zusätzlichen Modul dran. Und das ist eben das Apolipoprotein A. Und das ist daran gebunden, festgebunden, warum es diese Partikel überhaupt gibt. Das weiß kein Mensch. Also dafür gibt es auch keine wirklich vernünftige evolutionsbiologische Erklärung, denn die Evolution muss ja irgendwas dabei gedacht haben, warum sie diese LPAs baut oder gebaut hat. Wofür gibt es die überhaupt? Also mir ist keine sachliche Erklärung dafür bekannt, wofür die mal in die Welt gesetzt wurden. Aber was wir eben wissen ist, wenn man sehr, sehr viel davon hat, dann steigt eben das kardiovaskuläre Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfälle, Thromboserisiko etc. unabhängig davon, wie viel LDLs du hast. Also die reine Menge sagt noch nicht viel aus. Du musst wirklich qualitativ reinschauen und schauen, wie viel Fraktionen hast du von unterschiedlichsten, also unterschiedlichste LDL-Fraktionen. Und eine dieser Fraktionen ist eben das Lipoprotein A, wo jeder Medizinstudent im, weiß ich nicht, zweiten, dritten Semester lernt, das ist ein Marker, der ist genetisch determiniert, den muss man einmal messen in seinem Leben und dann weiß man eben, hat man hohes Risiko oder hat man keins. So, und wenn man jetzt in die Literatur geht und man schaut sich mal in der Studienwelt um, dann stellt man fest, dass es, also weder gibt es ein Medikament dafür, was LPL reduzieren kann, noch gibt es große Studien, die belegt hätten, dass man mit irgendeiner Maßnahme, zum Beispiel Bewegung oder auch Ernährungsregime, die man untersucht hätte, damit das LPL drastisch reduzieren könnte. Es wurden einfach keine Studien gemacht. Es gibt einige wenige und wir sind im Prinzip bei N gleich 2, denn es gibt zwei Ärzte, die haben das mal an sich selber ausgetestet, ob das tatsächlich so ist. Wir kommen ja auch noch dazu. Und es gibt so zwei, drei kleine Mini-Kohortenstudien, die so in die Richtung gegangen sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es keine einzige große Kohortenstudie, die das mal wirklich untersucht hätte, Placebo kontrolliert, mit Randomisierung und so weiter. Da hat es mal so eine kleine Studie gegeben. Aber auch mit einer relativ geringen Kohortenzahl, sodass man da, ich weiß nicht, warum man das nicht wirklich untersucht hat. Ich wollte das mal untersuchen für eine wissenschaftliche Arbeit und habe das Ganze abgeblasen, weil ich bei der Literaturrecherche nicht viel gefunden habe.
Aber dann
So.
wärst du ja der Pionier gewesen. Das
Ja, dann das
auch
ist
gut,
natürlich eine
ja, klar.
Forschungslücke
Ja, klar.
und daraus könnte man sicherlich eine Doktorarbeit machen. Also eine Masterthesis vielleicht nicht, aber eine Doktorarbeit wäre, das ist ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger. Das wäre wirklich mal ein perfektes Thema für eine Doktorarbeit. Aber diese Doktorarbeit müsste dann auch publiziert werden, weil die dürfte jetzt nicht irgendwo bei Harvard in der Bibliothek stehen oder an der Deutschen Sporthochschule in der Bibliothek, sondern die müsste international publiziert sein. So, und da ja viele Doktorarbeiten in der Medizin nicht publiziert werden, ja, vielleicht auch da nochmal für den Laien. Es gibt Doktorarbeiten, die stellt man dann irgendwo in die Bibliothek, der Hochschule und es gibt Doktorarbeiten, die sind kumulativ, sagt man dazu. Das heißt, man macht drei, vier internationale Veröffentlichungen zu einem Thema, dann schreibt man das Ganze zusammen und dann wird das sozusagen als Doktorarbeit eingereicht. So, und das ist die viel bessere Version, weil dann wäre das wirklich für die Nachwelt auch nachvollziehbar. Ja, wer hat da was untersucht? Und vielleicht gibt es irgendwo in irgendeiner Uni auch Doktorarbeiten, die das irgendwie mal untersucht hätten. Aber mir sind sie nicht bekannt. Ich habe alle Datenbanken mal durchgeschaut und da, du findest tatsächlich nicht viel. Aber wir haben ja die Hypothese oder die Antithese, könnte man sagen, weil die These ist ja, man kann es nicht beeinflussen. Steht in allen Lehrbüchern so, das wird von allen Medizinern, wird das so weitergetragen. Ja, mess das einmal, dann kennst du dein Risiko und dann können wir Mit den anderen atherogenen Markern können wir dann so ein bisschen rumspielen und überlegen, kann man Cholesterinsenker oder Ähnliches mit einbringen, sodass man das Risiko insgesamt dadurch etwas reduziert. Aber auf LPA haben wir kein Medikament, kann man nichts machen. Also lebt damit sozusagen, ja.
Ich steuere nochmal gerade was bei. Also in der Literatur findet man halt 80 bis 90% wird von den Genen bestimmt. Also zu 80, 90% kann man da nichts dran tun. Und dann wird auch noch mal ganz kurz zu den Werten. Wenn man sich die mal messen lässt, kleiner 30 Milligramm pro Deziliter wird gesagt, das ist alles okay. Und dann gibt es alles, was über 100 Milligramm pro Deziliter ist, im Blut gemessen wird als Marker. Da ist halt Alarm angesagt. Da muss man dann halt gucken, ob es dann irgendwelche Gefäßverkalkungen etc. gibt.
Ja, was heißt Alarm, ne? Wenn man das so darstellt, dass man eben sowieso nichts machen kann, dann bleibt ja eigentlich nur immer alle 2 Jahre mal zum Kardiologen zu gehen und sich mal alles durchmessen zu lassen. Und mit dieser These war ich eigentlich nie einverstanden.
Ja, obwohl in der Literatur, das stimmt, wäre ich auch nicht. Obwohl in der Literatur sagt man auch, dass man natürlich das Gesamtrisiko senken kann. Ne? Blutdruck optimal einstellen, halt Blutzucker verbessern, die Blutzuckerwerte nicht rauchen, ist auch ein ganz großer Faktor dabei. Ne?
Ja, aber dass die Menschheit jetzt einen Polymorphismus durchlaufen hat, sodass manche halt den Nachteil haben, dass das könnte man sich vielleicht zusammenreimen, dass das so wäre. Dass eben, weil das kennen wir auch von anderen Polymorphismen, die, um es vielleicht für den Laien nochmal zu erklären, Polymorphismen sind eben genetische, wie soll man es vereinfacht ausdrücken? Wir sagen in der Fachsprache Allele, also vom gleichen Gen gibt es sozusagen mehrere Varianten. Und manche Varianten haben sich in der Evolution durchgesetzt und manche eher nicht. Und einige haben dann bestimmte Veränderungen dieser Gene, die vielleicht vor 100.000 Jahren mal irgendeinen Vorteil hatten, haben jetzt plötzlich in unserer Lebensrealität keinen Vorteil mehr. Vielleicht ein einfaches Beispiel, das ist die Hemochromatose. Das ist die sogenannte Eisenspeicherkrankheit. So, und diese Menschen können Eisen besser und schneller akkumulieren und speichern Eisen in der Leber ab. So, Eisen brauchen wir fürs Blutbild, also wenn wir häufig Blutbild bauen müssen, wenn man Verletzungen hat oder wenn man häufiger zur Blutspende geht oder so, dann muss eben Blut wieder oder Blutzellen müssen wieder gebildet werden, ne? Und Hämoglobin braucht Eisen als zentrales Atom, also besorgt sich das System das Eisen aus dem Speicher und er liegt in der Leber. Das Blöde ist nur, wenn du jetzt permanent Eisen abspeicherst, leidet die Leber irgendwann selber darunter, weil Eisen natürlich ein toxisches Metall ist, was sehr viel freie Radikale produziert, wodurch dann die Leber eben irgendwann in Mitleidenschaft kommt. Deswegen hat das Ganze so ein Limit. Und wenn das Limit überschritten wird, dann können diese Menschen eben eine Erkrankung entwickeln. Wenn man sie nicht früh genug erkennt, genetisch erkennt, dann hat die Leber eben, wenn man 40 ist, Mitte 40 ist, schon drunter gelitten. So, das wäre jetzt so ein genetischer Polymorphismus. Gibt es ganz, ganz viele von, könnte man jetzt eine ganze Reihe, ellenlange Liste aufzählen. Ich habe die im Übrigen auch in meinem Buch Gesund in 4 Tagen habe ich so 4, 5 Polymorphismen genauer beschrieben, weil die Evolution durch den Druck, durch den Nahrungsdruck oder den Hungerdruck, den wir hatten oder was auch immer, sich eben Bevölkerung angepasst haben an die Umwelt. Und LPA könnte so ein Faktor sein, ja, dass manche hohe Werte haben, warum auch immer, wir wissen es nicht ganz genau, weil es vielleicht vor 500.000 Jahren mal einen Vorteil hatte. So, heute fällt uns das ein bisschen auf die Füße, also hohes LPA gleich höheres kardiovaskuläres Risiko. LPA wird auch in der Kardiologie als eigenständiger Risikofaktor betrachtet, der dazu führen kann, dass man nicht nur Arteriosklerose entwickelt, sondern dass sich die Rate an Herzinfarkten und ischämischen Schlaganfällen erhöht. Periphere arterielle Verschlusskrankheit, also ja, im Prinzip Plaquebildung in der Peripherie. Und auch Aortenklappenstenosen, die dadurch gehäufter auftreten, umso höher der LPA-Wert ist. So, und das ist natürlich doof, wenn man das einmal messen lässt und man ist dann über diesen Schwellen, die du gerade genannt hast, ja, so über 50, zwischen 50 und 100 ist dann noch so ein bisschen Graubereich und über 100 ist dann schon hohes Risiko. Wenn man da liegt, dann hat man natürlich sozusagen eine tickende Zeitbombe in sich. Das wäre natürlich ganz fatal. Und du hast es gerade im Intro gesagt, ja, dann hat man eigentlich immer einigermaßen vernünftig gelebt, denkt man, und dann plötzlich mit Mitte 40 dann der erste Herzinfarkt. Und das Fatale ist, dass mit zunehmendem LPA das Risiko auch exponentiell ansteigt. So, es wäre natürlich schlecht, wenn wir es nicht beeinflussen könnten. Und ich weiß nicht, wann das war, aber vor 2, 3 Jahren habe ich mich mal intensiver dafür interessiert. Und mir ist dann in der Literatur aufgefallen, dass es keiner noch so richtig untersucht hat. Vermutlich liegt das daran, dass die Pharmaindustrie noch kein einziges Medikament dafür entwickelt hat. Ja, es gibt medikamentös einfach überhaupt keine Möglichkeit, das LPA irgendwie zu reduzieren. Man kann eben nur, wie du gerade gesagt hast, eben das Gesamtrisiko reduzieren, dadurch, dass man eben auch andere Parameter mit einfließen lässt, Homozystein zum Beispiel oder das LDL-HDL-Verhältnis, vor allen Dingen der HDL-Wert, den man natürlich über Sport, über Bewegung raufbringen kann. Aber wenn es ein eigenständiger Risikofaktor ist, dann bleibt ja diese tickende Zeitbombe. So, und da habe ich mich irgendwann mal gefragt, das muss doch beeinflussbar sein. Das kann doch, da kann man sich doch nicht mehr zufrieden geben, dass vor 20 Jahren mal ein Lehrbuch verfasst wurde und dass jetzt praktisch alle das immer nachquatschen und sagen, ja, hat man so gelernt, kann man nicht verändern, fertig, aus, ist halt Genetik.
Vor allen Dingen nur ganz kurz, das ist nicht nur 20 Jahre, das ist schon fast 60 Jahre alt, denn kurz eingestreut, norwegischer Genetiker Kaare Berg hat das 1963 schon entdeckt und in den 70er, 80er Jahren, dann kamen erstmal so Studien auf, die den Zusammenhang zwischen erhöhtem LPA und koronarer Herzkrankheit nachgewiesen haben. Und seitdem hat sich das quasi verfestigt. Und genau was du sagst, mit Ernährung, da hat sich noch gar keiner mit beschäftigt. Kann man das irgendwie mit kohlenhydratarmer Ernährung oder, kann man das irgendwie beeinflussen halt?
Ja, wenn man so ein bisschen in diese Leitlinien reinschaut oder es gibt ja so eine Konsensuserklärung der European Atherosclerosis Society, so heißt sie 2022, da wird dann einfach gesagt, der Zusammenhang ist statistisch eindeutig, ja, das ist statistisch so geklärt und eben auch, dass es bei niedrigen LDL-Werten trotzdem ein hoher Risikofaktor sein kann. Also wie ich gerade sagte, tickende Zeitbombe. Und sie sagen auch, dass es einfach mehr Studien braucht, um herauszufinden, welche Methoden, welche pharmakologischen Substanzen in der Lage sind, LPA zu senken. Man hat sich offensichtlich noch nie wirklich so intensiv dafür interessiert. Und es kommt aber jetzt. Es ist jetzt im Kommen, weil man natürlich jetzt verstanden hat, okay, das ist ein Problem. Wir kriegen das Problem in den Griff. Wenn es genetisch ist, können wir es nicht anders über Lebensstilfaktoren senken. Also interessiert man sich in der Pharmakologie dafür. Aber wir haben es ja auch in der Lebensstilmedizin noch nie untersucht, wirklich. Ja.
Ja.
Und da haben wir wirklich tatsächlich eine Forschungslücke. Also da sehe ich jetzt zum Beispiel mehrere Doktorarbeiten, die man mal da durchführen müsste. Man müsste halt Ärzte finden, die vielleicht so eine Art Datenbanken führen und da sich eben entsprechende Kohorten rausziehen. Und wenn man diese Kohorten dann in ein Ernährungsregime, in Low Carb oder High Carb oder High Protein oder was auch immer man dann macht, in so mehrere Gruppen einteilt, dann könnte man ja schon herausfiltern, herausarbeiten, ob nicht LPA doch beeinflussbar ist. Du sagst zum Beispiel, 20% ist beeinflussbar, 80% nicht. Wo kommen denn diese 20% her?
Genau. Ja.
Was ist denn, was ist das? 20%. Was bedeutet das? Also
Genau.
kann ich
Und
da doch irgendwie beeinflussen?
genau, ja. Und wovon halt, ne? So, also. Ja.
So, und wenn du in die Studienlage reingehst, ich habe das heute Nachmittag nochmal gemacht, dann, und zwar die Studien nur, die sich mit Ernährung beschäftigt haben. Dann siehst du, dass man mit bestimmten Ernährungsregimen das beeinflussen kann. Manche mehr, manche weniger. Es gab da so eine kleine Kohortenstudie mit 164 adipösen Menschen. Da hat man eine Low-Carb-Ernährung, also eine Niedrig-Kohlenhydrat-Ernährung mit mehr Fett, mit höherem Proteinanteil, gegeben über 3 Wochen. Und insgesamt der Outcome war 14,9%.
Das ist
Also
schon.
sagen wir mal 15%, das ist ja ungefähr das, was du gerade von den 20% berichtet hast. So,
Das ist
jetzt
schon
gab es
top.
aber einen Präventivmediziner, der sich sehr stark dafür interessiert hat, weil er selber ein hohes LPA hatte. Und der hat das mal ausgetestet. Das ist die einzige wirkliche Single-Case-Study, die es publiziert dazu gibt. Und der hatte am Ende ein Outcome von insgesamt 26%. So, das ist schon mehr, was du gerade gesagt hast. Das ist also schon deutlich über den 20%. Also ist es ja doch beeinflussbar. Wir gehen gleich mal kurz in diese Single-Case-Study rein, weil das schon sehr, sehr interessant ist. Wenn man die jetzt reproduzieren würde auf n gleich 10 oder n gleich 50 oder, ne, das ist dann schon höherer Aufwand, aber das kriegt man auch hin, dann könnte man das ja relativ leicht herausfinden. Der Herr O'Neill hat 2023 sich mal 8 Läufer genommen, also Marathonläufer, ich weiß nicht genau, was für Läufer das waren, aber hat da auch festgestellt, wenn ich die jetzt auf eine Low-Carb-Ernährung setze, plus, es waren vorher auch schon Läufer, dann hat er bei 6 von 8 Läufern eine Lipoprotein-A-Reduktion gesehen. Zeigt also, es ist beeinflussbar. Man muss vielleicht dann eben nur die Faktoren mal ein bisschen zusammenlegen und möglicherweise, Axel, ist der Hebel über die Ernährung größer als über Bewegung.
Und als Ergänzung oder 15% hast du gesagt und auch 26%, das ist ja schon ganz deutlich. Also, dass es dieses beeinflussbar ist, nicht nur ein bisschen, sondern 15%, irgendwas 15% oder 26% zu beeinflussen, das ist doch schon ganz deutlich. Ich habe auch eine Studie gefunden aus 2022 im American Journal of Clinical Nutrition. Und da wird auch gesagt, das Ergebnis ist, eine Kohlenhydratreduktion führte dosisabhängig zu einer signifikanten Senkung von LPA sowie zu einer Verbesserung der Insulinresistenz. Also von daher, da kann man, wie du auch, also Hypothese oder Antihypothese, da kann man schon was machen.
Ja, ich muss mich korrigieren. Die 15% waren nach 20 Wochen, nicht nach 3 Wochen, sondern nach 20 Wochen. Und man hat dann daneben auch noch eine carbreiche Diät laufen lassen, sozusagen als Kontrollgruppe. Und bei der Carb-Ernährung, bei der High Carb, das ist ja das, was wir im Prinzip alle machen. Ja, wir essen, das sind
Jeden
die
Tag.
offiziellen Empfehlungen, 50% Kohlenhydrate. Da gab es keine Veränderung. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass von unseren 84 Millionen Bundesbürgern 83 Millionen nach diesem Regime sich ernähren, nämlich kohlenhydratreich, also zwischen 50 und 60%, dann ist es ja auch logisch, dass man da keine Veränderungen sieht. Ja, wenn man sich diese Kohorte jetzt nimmt, ja, was ja absolut die Mehrheit ist, dann werden wir da keine Veränderungen sehen. So, es sei denn, wir verändern die Ernährung dann dramatisch. Und was ich sehr interessant fand, Axel, ich habe so ein bisschen quer geschaut heute, dass bei bariatrischen OPs, also Magenverkleinerung, dass sich da LPA um 48% senken lässt. Also kann man es doch beeinflussen.
Krass.
Ich meine, 48%, also man hast mal 50%, das ist immens, ja?
Na klar. Also das heißt, bei so einer Magen-OP, das heißt also, die Menge der aufgenommenen Kohlenhydrate scheint doch einen Effekt zu haben.
Ja, jetzt weiß ich nicht genau, was der Effekt ist. Ja, man hat den Magen verkleinert und sieht dann diese Veränderung. Also muss es da irgendeinen Mechanismus geben. Ja, da müsste man jetzt mal weitergucken, ob das wirklich schon bekannt ist oder ob das einfach nur so ein Zufallsbefund war, weil diese bariatrischen OPs werden ja in Serie gemacht.
Wäre
Und
Wäre interessant, mal da eine Kohorte zu haben, vorher, nachher. Also den man einfach vor der OP mal den LPA bestimmt und nach der OP oder eine Zeit nach der OP. Ja.
Genau, da müsste man mal an Kliniken herantreten, die das halt in Serie machen, also jede Woche, jeden Tag. Und dann würde man sich die Blutbilder vorher anschauen und dann eben nachher anschauen. Ich gehe davon aus, dass diese Studie, die da publiziert war, dass das ein Zufallsbefund war. Das haben die zufällig gesehen. Und 48%, das ist schon echt ein Hammer, ja.
Ja, ist die Hälfte. Also
Ja. Und
krass.
die Ernährungsstudien, die bislang gemacht wurden, die wenigen, die gemacht wurden, da gab es auch eine Studie, die haben dann vor allen Dingen auf pflanzenbasierte Ernährung gesetzt. Die kommen höchstens auf 32%, also zwischen 7 und 32% durch eine hauptsächlich Low Carb Ketogenic Diet, also eine ketogene Ernährung mit sehr viel Fett, mit sehr viel. Und dann muss es ja auch einen Mechanismus geben. Das kann ja gar nicht anders.
Und wenn man dadurch, durch so eine Ernährung, das Risiko so deutlich senken kann, also das ist ja schon krass.
Das ist schon krass. Und man müsste jetzt mal ein bisschen Forschungsgeld auftreiben und dann mal da ein bisschen weiterschauen, weil dann bräuchte man die Medikamente eventuell auch gar nicht.
So sieht's aus.
So. Nur
Aber
leider
da
haben wir
wird,
eben keinen
aber.
Dukatenspeicher und können da nicht mal eben reingreifen.
Ja, aber auch da mit den Medikamenten, da wird sich dann wahrscheinlich die Pharmaindustrie gegen wehren und wird sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, das gibt's ja gar nicht.
Das steht zu vermuten, ja. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz in die Studie von dem Herrn Scholl schauen. Der Dr. Scholl ist ein Präventivmediziner. Ich glaube sogar im Vorstand oder er war der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Präventivmedizin. Und der hat das mal an sich durchexerziert über eine längere Zeit. Soweit ich weiß, ist er selber auch sportlich aktiv, also Triathlet phasenweise gewesen. Und der hat dann immer mal wieder, ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat, sondern er hat es einfach gesehen, dass wenn er seine Ernährung verändert, dass sich dann auch seine Blutfette verändern. Und das ist auch schon immens gewesen. Er hat da so eine schöne Grafik auch in der Studie mit drin, dass bei einer High-Carb-Ernährung trotz Sport, trotz Triathlon-Training mit 250 Gramm Kohlenhydrate jeden Tag seine LDL-Werte bei 147 lagen, sein LPA-Wert bei 108 lag, also deutlich über dem, was du gerade gesagt hast, die Triglyceride bei 90, das ApoB bei 100, auch ein sehr wichtiger kardiovaskulärer Risikomarker, und das HDL bei 48, also sehr niedrig. Und dann hat er Folgendes gemacht, er hat eine Very Low Ketogenic Diet durchgeführt, also eine sehr strenge ketogene Ernährung. Unterhalb von 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. So, und jetzt halte ich fest. Die LDL-Werte von 147 auf 78. Das LPA von 108 auf 67. Die Triglyceride von 90 auf 42. Das ApoB, wichtiger Risikomarker, von 100 auf 64 reduziert. Und das HDL, das Hilfreiche, das hat er von 48 auf 64 hochgeschraubt.
Das sind wirklich beeindruckende Werte, vor allen Dingen,
Immens.
wenn du sagst, dass es bei LPA von 108 auf 67 oder 64, das ist 40%. Also das ist schon
Ja.
irre.
Und dann hat er es wieder geändert. Er ist wieder auf die High Carb Diet gegangen. Und dann sind alle Werte wieder hochgegangen.
Also muss es da doch einen Mechanismus geben.
Genau. Ich habe diese Grafik vor einigen Jahren, ich habe sie jetzt hier gerade mal vor mir. Das waren Daten, da hat er von 2004, da hat er vermutlich noch gedacht, dass das alles genetisch determiniert war. Da hat er auch offensichtlich sich selber ein Statin verschrieben, müsste ich aber das nochmal nachgucken. Und das Statin hat er dann 2013 rausgenommen. Und ist dann 2018, also einige Jahre später, ist er dann in diese Very Low Ketogenic Diet gegangen. Und da sind die ganzen Kurven alle gepurzelt, bis auf die HDL-Kurve, die ist gestiegen. Und als er dann 2020, also anderthalb Jahre später im Juli, 2020 dann wieder mit der High Carb Diet angefangen hat. Da sind alle Werte wieder hochgegangen. Nicht ganz so hoch, wie sie bei der Auswertung zwischen 2004 und 2013 waren. Aber wieder so die üblichen Werte, ja. Also LPA ist wieder hochgegangen auf 101. LDL ist hochgegangen auf 108. Die Triglyceride sind wieder hochgegangen. ApoB ist hochgegangen. Also wieder genau das, was vorher auch der Fall war. So, und wenn dem so ist, und diese Studie, die müsste man jetzt eigentlich reproduzieren. Die müsste man jetzt auf eine größere Anzahl von Teilnehmern übertragen. Dann würde man da eine Tendenz rauslesen können. Ja, so eine Single Case ist immer ein bisschen zu dünn. Und dann würde man auch die These, LPA ist nicht beeinflussbar, die würde man dann angreifen. Also, wir fassen, glaube ich, mal zusammen diese Hypothese. Und ich muss vielleicht noch einen Satz sagen, denn es gibt noch einen zweiten Arzt, der das auch untersucht hat. Und den kennst du auch, das ist Volker Schmiedl. Volker Schmiedl hatten wir auch schon mal im Podcast. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Video mit ihm dazu gemacht. Der ist das ganze Thema auch für sich noch mal durchgegangen, weil er auch tendenziell hohe LPA-Werte hat. Hat das auch immer für Genetik gehalten und hat auch dann genau das gleiche Schema durchgeführt, nämlich einmal eine sehr, sehr drastische Low-Carb-Ernährung und hat die gleichen Tendenzen gesehen. Die Werte, die wir gerade genannt haben, sind alle abgefallen. Und dann ist er aber nicht wieder in die High-Carb-Ernährung gegangen, sondern ist in so eine moderate Low-Carb, ja, also mit Cheating Days, 2 Tage in der Woche, wo man dann auch mal wieder Nudeln essen darf und Reis und Kartoffeln und Pizza und das ganze Zeug, ja, mal davon abgesehen, ob es jetzt gesund ist oder nicht. Und da hat er natürlich dann auch wieder Steigerungen gesehen, aber die sind nicht wieder in die Werte reingerauscht, die er vorher hatte. So, also macht es schon Sinn. Wir sind jetzt bei N gleich 2. Wir haben ja genau 2 Beweise im Moment dafür. Volker hat es leider noch nicht publiziert. Ich hoffe, er macht das noch, sodass man das dann eben auch nachlesen kann. Ja, ist immer blöd, wenn das irgendwo in den Schubladen der Ärzte verstaubt. Besser wäre man wird sich die Mühe machen, vielleicht auch an eine Uni herantreten. Da gibt es auch einige Ärzte, die das dann mal machen, so am Ende ihrer Karriere, sagen, jetzt habe ich hier einen Haufen Daten gesammelt in den letzten 10 Jahren. Ich kann sie jetzt alle in die Tonne, in den Reißwolf geben oder ich lasse mal eine Uni drüber schauen. Ja? Und die Unis, die haben ja immer Studenten, die Arbeiten schreiben müssen, die Masterthesen oder Doktorarbeiten schreiben müssen und die freuen sich über die Daten. Und ich würde stark dafür plädieren, dieses Thema wirklich in der Medizin mal stärker zu untersuchen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Jens. Nochmal kurz zusammengefasst, also LPA in der Literatur wird gesagt, dass es halt genetisch verankert ist und man nichts tun kann. Wir haben heute, du hast uns ein paar Sachen aufgezeigt, dass es vielleicht doch nicht so ist und die Hypothese wäre, dass es das mal zu untersuchen, dass man LPA beeinflussen kann durch Lebensstil, durch Ernährung. Das heißt, für euch da draußen beim nächsten Mal,
Axel, lass mich noch einen Satz sagen, weil da
ja
fällt mir das
klar,
gerade
ne?
ein, wo du
Immer.
ins Outro gehst. Es gibt eine sehr schöne Studie aus der Schweiz, das ist die Do Health Study. Ich will jetzt gar nicht näher auf die Studie eingehen, ich glaube, die haben wir schon mal erwähnt. Aber sie hat eins gezeigt, dass wenn man Lebensstilfaktoren kombiniert, Bewegung nicht alleine, sondern Bewegung und Ernährung oder Bewegung und Ernährung und Stressreduktion oder irgendwas, ja? Umso mehr Dinge man kombiniert, umso größer der Outcome, umso besser die Ergebnisse. So, wir haben nur das große Problem, Ernährungswissenschaftler gucken sich nur die Ernährung an, Sportwissenschaftler gucken sich nur die Bewegungsformen an, Mediziner gucken sich dann nur was weiß ich, die Medikamente an, die da eingesetzt werden sollen. So, und das ist ein großer Fehler. Diese Studie, diese Do Health Study hat eigentlich super gut gezeigt, dass wir in Zukunft viel stärker in diese Ideen reingehen müssen, fachübergreifende Studiendesigns zu bauen, um jetzt zu ermitteln, wie ist das jetzt bei LPA? Ist jetzt die Ernährung, zum Beispiel die ketogene Ernährung, wirklich der Haupthebel dafür, um LPA zu senken? Oder kann das nochmal zusätzlich einen Benefit bekommen, wenn ich jetzt auch noch ein Trainingsprogramm dranhänge? Ja, das wissen wir nicht.
Ja.
Wir tun immer so, als wenn wir alles wüssten, aber es gibt so wahnsinnig viele Forschungslücken und da muss man unbedingt rein.
Auf jeden Fall. Und du sagst es ja gerade, also was uns auf jeden Fall hilft, ist eher so eine ganzheitliche Betrachtung. Das versuchen wir ja auch immer hier, dass wir den Lebensstil, dass wir auch den Mind, also unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist, dass wir das alles versuchen zu berücksichtigen. Von daher nochmals, auch beim nächsten Mal, wenn ihr beim Arzt seid, schaut mal rein, LPA, macht vielleicht auch mal einen kleinen Selbstversuch. Nehmt euch mal die Zeit, Jens sagt es halt 20 Wochen. Das ist ja ein überschaubarer Zeitraum, 5 Monate da mal reinzugehen und vielleicht sich mal der ketogenen oder der kohlenhydratarmen Ernährung mal anzunehmen und mal zu schauen, ob das bei euch Ergebnisse erzielt. Wie dem auch sei, Jens, vielen Dank. Wir haben Forschungslücken. Wir haben, glaube ich, wieder ein interessantes Thema aufgetan. Und euch danke schon mal dafür und euch da draußen auch vielen Dank für euer Zuhören und lasst uns ein Like gerne da, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo immer ihr uns auch findet. In allen Podcast-Veröffentlichungen findet ihr uns, Spotify, Apple und wo auch immer. Lasst ein Like da, abonniert uns. Wie gesagt, eine 5-Sterne-Bewertung, freuen wir uns, macht ein bisschen Werbung für uns und dann. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.